Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 42, Gewinn senken mit System. Und auch heute freue ich mich sehr, Anita Dormeier neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich natürlich auch wieder für eine neue Serie heute mit dir zu plaudern oder plaudern zu können.
Ja, ich mich auch sehr. Und wir haben heute wirklich ein sehr spannendes Thema, weil wir heute wirklich, wie der Name schon suggeriert, einfach darüber reden möchten, was es denn für Wahlrechte gibt, um bei der Bilanz oder auch bei der Gewinnermittlung tatsächlich den Gewinn ein bisschen zu senken, zu reduzieren, um damit auch die Steuerlast der Mandanten zu senken.
Ja, man hat natürlich oft das Glück, dass dann doch ordentlich Gewinne zum Vorschein kommen, aber die Steuern müssen ja nicht unbedingt vom 100% des Gewinns gezahlt werden. Es gibt immer noch ein paar Möglichkeiten und die könnte man sich ja doch ja, im Einzelfall überlegen.
Auf jeden Fall. Und der Katalog ist ja relativ groß und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich würde einfach mal ein paar auflisten, aber ich glaube, wir picken uns nachher die raus, über die wir vielleicht noch nicht so oft gesprochen haben oder die einfach auch neu sein sollen für unsere Hörerschaft. Weil insbesondere, wenn ich jetzt mal so dran denke, ist ein sehr spannendes Thema immer so die aktive und passive Rechnungsabgrenzung, die natürlich immer spannend ist, aber auch so Funktionen wie zum Beispiel eine Teilwertabschreibung. Ich glaube, die macht auch immer viel Spaß, weil da kann man ganz viel machen. Aber Abschreibung im Generellen ist natürlich ein Thema, haben wir in der Vergangenheit oft schon drüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt, wenn ich an GWG denke, lineare Abschreibung, degressive Abschreibung, Sonderabschreibung, Elektro. Also da haben wir ja wirklich ganz, ganz viele Punkte gehabt.
Ja, da hatten wir schon einen Riesenauszug, ja.
Wo man ja auch die PKWs, fallen mir jetzt gerade noch spontan ein.
Ja, die PKWs, sehr wichtig.
Da haben wir ja wirklich ganz viel gehabt, wo eben auch unsere Mandanten da gestalten können. Das wollen wir heute vielleicht mal ein bisschen außen vor lassen. Was zum Beispiel aber auch immer sehr, sehr spannend ist, ist alles rund um das Thema stille Reserven, Stichwort 6b. Da steckt ja auch immer sehr, sehr viel Action drin, was man da alles machen kann.
Ja, da geht es auch um große Werte. Das darf man ja nicht übersehen. Grundstücke, Gebäude, oh, meine Güte.
Genau, da haben wir richtig viel zu tun. Aber auch etwas, was immer sehr beliebt ist, natürlich auch so ein 7G, den wir auch immer wieder im Raum stehen haben, wenn es um Sonderabschreibungen geht für zukünftige Anschaffungen.
Ja klar, künftige Anschaffungen in ein Jahr legen, da passt es einfach besser rein. Dort schon mal den Gewinn minimieren oder eben drücken, wie es so schön heißt. Das ist immer, das macht immer Sinn.
Dann starten wir doch vielleicht einfach mal in das ist einer unserer ersten Themen, die wir uns ausgesucht haben. Und da reden wir ja sehr gerne über die Rechnungsabgrenzungsposten. Rechnungsabgrenzungsposten sind ja etwas, was wir sehr oft auch in den Bilanzen eben erleben und sehen. Vielleicht nochmal generell, wie definieren wir denn so einen Rechnungsabgrenzungsposten?
Ja, also Rechnungsabgrenzungsposten gibt es schon mal auf beiden Seiten, also aktiv und passiv. Das sind also zum einen Einnahmen bzw. eben Ausgaben. Und wir grenzen diese Ausgaben, wie der Name schon sagt, ab, indem wir uns fragen, wo gehören sie eigentlich hin? In welches Jahr sind sie wirtschaftlich betrachtet eben wirklich in der Bilanz zu erfassen? Und da sind wir auch schon bei einem, ja, ich sag mal, Sonderfall, denn die aktive Rechnungsabgrenzung gibt es halt nur bei Bilanzieren. Da sind wir bei der Einnahmenüberschussrechnung raus. Das ist nur ein Thema, das für Bilanzierer wirklich eine Rolle spielt. Und vielleicht, dass wir uns gleich mal auf typische Fälle konzentrieren. Es geht natürlich hier immer um Zahlungen zum Jahreswechsel. Man zahlt zum Beispiel die Miete für Dezember oder für Januar und man zahlt aber schon im Dezember, obwohl es ins nächste Jahr wirtschaftlich betrachtet reingehört oder eben auch Versicherungen. Und da gibt es noch jede Menge Beispiele, die man in dem Zusammenhang anbringen könnte. Man möchte halt einfach versuchen, das in das Jahr zu bringen, wo es denn wirklich hingehört. Die Bilanz ist ja immer diese periodengerechte Gewinnermittlung. Das Konto übrigens, aktive Rechnungsabgrenzung oder passive Rechnungsabgrenzung, darf es in der Einnahmenüberschussrechnung gar nicht geben. Das ist ein reines Bilanzkonto und bezieht sich deshalb auch wirklich nur auf die Bilanz.
Ich glaube, auch spannend ist in dem Zusammenhang, dass man auch immer daran denkt, dass es ja oftmals diese Dauerschuldverhältnisse sind, die man damit ja auch sauber abbilden will. Deswegen ist die Miete ja ein herrliches Beispiel dafür.
Grundsatz.
Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich ein bilanzierender Vermieter wäre, dann würde ich ja eben einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten an der Stelle dann bilden. Genau. Weil ich dann eben auch sage, zwar habe ich das Geld schon eingenommen, aber so wirklich realisiert habe ich diesen Gewinn dann erst im nächsten
Jahr. Genau, aber die Bilanz möchte halt schon den Gewinn ziehen. Die Bilanz sagt halt, das ist wirtschaftlich betrachtet alles in meiner der Periode wirklich auch entstanden und da muss es eben rein.
Oder was wir ja auch immer wieder sehen und immer so der beliebte letzte Buchungssatz ist, ist natürlich dann auch die Rechnung für den Jahresabschluss. Darüber kann man auch einen herrlichen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erzeugen, dass man sagt, natürlich, das ist die Bilanz für 25 und die Rechnung für die Bilanz 25, auch wenn die logischerweise erst in 26 geschrieben werden kann.
Genau, selbst wenn die Rechnung eben noch nicht erstellt ist, dann kann man da wunderbar noch das eine oder andere mit einbringen. Aber wir wollten ja auch gestalterisch ein klein wenig überlegen. Eins ist klar, gibt es nur natürlich in der Bilanzierung. Aber was das Tolle eigentlich macht, eine Regelung, die wir seit 2-3 Jahren übernehmen können. Ein Bilanzierer kann sich entscheiden. Er muss nicht unbedingt die Rechnungsabgrenzung durchführen. Und der Betrag ist doch, ein klein wenig gestalterisch interessant. 800 Euro. Das heißt, pro Position, pro wirklich einzelne Position kann man entscheiden, ob denn wirklich so eine Rechnungsabgrenzung vorgenommen wird oder nicht. Das kann man übrigens auch jedes Jahr entscheiden. Aber was ganz wichtig ist, ich muss mich dann für alle Positionen einheitlich entscheiden. Also entweder alle Positionen bis 800 Euro abgrenzen oder eben keine dieser Positionen abgrenzen und damit alle gewinnwirksam in das entsprechende Jahr der Zahlung mit aufnehmen. Das kann man aber auch entscheiden an der Stelle.
Ja, das trifft es ja, weil damit kann man ja sagen, der Rechnungsabgrenzungsposten ist halt theoretisch eine unternehmerische Entscheidung an dieser Stelle, ob man das machen will oder nicht.
Ja, viele haben halt doch kleinere Beträge, die sich da zusammenleppern und insgesamt kommt man auf ein ordentliches Sümmchen, wo man eben dann in einigen Tausenderbereichen doch eine Gewinnoptimierung herstellen kann. Jahr für Jahr kann man es eben neu entscheiden. Das ist das Wesentliche.
Kommen wir zu dem, was ich schon vorhin in der Einleitung gesagt habe, was so Spaß macht, weil das ist ja auch wirklich ein Thema, wo es immer wieder gut ist, auch nochmal grundsätzlich aufzufrischen, weil man es ja auch nicht alltäglich erlebt, es aber wirklich auch viel Substanz nun mal hat. Das ist ja nun mal die Wahlrechte rund um die stillen Reserven, insbesondere nach 6b ESTG, wo wir ja wirklich überlegen können, wie können wir hier steuerschonend damit arbeiten und Werte übertragen.
Ja, gerade dort, wo es wirklich wehtut, man verkauft ein Grundstück, man verkauft das Gebäude aus dem Betriebsvermögen. Wir wissen, dass heutzutage eben die stillen Reserven, also die Wertigkeiten, die da drin stecken, wirklich sehr hoch sind. Und das dürfte man sogar auf keinen Fall übersehen. Es hat da sogar mal ein Urteil gegeben, dass ein steuerlicher Berater sogar dafür haften würde, wenn er seinem Mandant diese Gestaltung nicht vorstellt. Also sollte man wirklich sehr, sehr stark darauf aufpassen, immer wenn ein Grundstück, ein Gebäude verkauft wird. Und es muss nicht immer ein ganzes Grundstück sein, ein komplettes betriebliches Grundstück. Man denke auch an das Büro im Einfamilienhaus. Auch da wäre so eine Gestaltung natürlich optimal, eine Optimierung, da kann man eben den Gewinn verschieben, auf eine Neuanschaffung übertragen und damit diese hohen, zum Teil sehr hohen Gewinne einfach erstmal aufsparen.
Damit hast du ja schon den ersten Punkt angesprochen, den es gibt, nämlich tatsächlich die Gestaltungsmöglichkeit zu sagen, ich übertrage den Gewinn durch diese stille Reserve, die einen Gewinn erzeugt letztendlich, auf ein neues Wirtschaftsgut.
Genau so ist es. Wir parken mehr oder weniger erstmal den Gewinn in einer Rücklage. Ja, und dann, wenn wir eine Neuanschaffung vornehmen, dann kürzen wir die Anschaffungsherstellungskosten des neuen Wirtschaftsguts. Ganz besonders interessant natürlich bei einem Grundstück, bei nur Grund- und Bodenfällen, denn da haben wir gar keine Einflussnahme in die Abschreibung. Und so wäre es wirklich ein Ergebnis, dass wir uns wieder bis zum Schluss aufsparen können, wenn das neue Grundstück wieder das Betriebsvermögen verlässt.
Das heißt, wir können die Gewinne auch theoretisch einfach auf einen Umbau übertragen, weil ich ja dann damit ein neues Wirtschaftsgut dann schaffen würde an der Stelle.
Wenn es wirklich ein neues ist, aber da muss man immer vorsichtig sein. Also reine Renovierung, das ist natürlich nicht geeignet. Es muss schon was Neues sein. Es muss was Neues gekauft werden oder was Neues hergestellt werden. Also ein ganz neuer Anbau. Das wäre natürlich absolut geeignet. Da könnten wir dann diese Rücklage einfach wieder kürzen. Fazit, wir haben dann weniger Abschreibepotenzial, soweit es ein Gebäude ist. Und was natürlich dann irgendwann zu überlegen ist oder wieder zu bedenken ist, Wenn vor allen Dingen das Unternehmen aufgegeben wird spätestens, muss auch da wieder die in der Zwischenzeit sich angesammelte Reserve, stille Reserve, versteuert werden.
Damit eben der Veräußerungsgewinn letztendlich ja auf dieses neue Wirtschaftsgut übertragen werden kann, müssen aber doch bestimmt auch Voraussetzungen erfüllt sein, oder nicht?
Auf jeden Fall. Also erstmal muss das Betriebsgrundstück oder Gebäude mindestens 6 Jahre im Unternehmen sein, im Betriebsvermögen sein. Das ist schon mal das absolut Wichtigste. Dann muss es einen Verkauf geben und wir haben einen Verkaufsgewinn, was meistens der Fall ist. Also bei Grundstücken, Gebäuden, glaube ich, verkauft man nur ganz selten unter Wert. Aber das wäre schon mal die zweite Bedingung. Ja, und steuerpflichtig muss es natürlich auch sein. Aber ich glaube, das ergibt sich wieder von selbst. Ja, und so wäre eben ein Gewinn zu besteuern. Dieser Gewinn, den würden wir einparken in eine Rücklage. Die Rücklage muss buchungstechnisch verfolgt werden können. Das heißt, ich muss definitiv buchen, Aufwand an Rücklage 6b. Ja, und auch das Auflösen, das Übertragen muss wieder weiter in der Buchhaltung verfolgt werden können. Ansonsten spielt die Finanzverwaltung leider nicht mit.
Dann haben wir ja noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir ein neues Wirtschaftsgut schaffen, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, diesen Gewinn auf ein vorhandenes Wirtschaftsgut zu übertragen.
Das würde funktionieren, aber nur im Jahr des Verkaufs, ist klar. Da muss ich also gleich mich entscheiden, kann nicht mehr mit einer Rücklage in andere Jahre gehen. Ich müsste mich dann sofort entscheiden und eben in diesem betreffenden Jahr die Übertragung vornehmen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und damit aber hätten wir nicht das erreicht, was vielfach gewünscht ist, nämlich das Verschieben auf irgendwann mal später. Das habe ich natürlich ganz besonders mit einer Rücklage 6b. Aber wir sollten vielleicht auch mal erwähnen, ist das wirklich ein Bilanzthema, ein reines Bilanzthema? Auf keinen Fall. Das kann man auch in der Einnahmenüberschussrechnung immer überlegen. Und damit ist es wirklich eine tolle Gestaltungsmöglichkeit.
Das heißt, wir haben tatsächlich eine Rücklage in der Gewinnermittlung. Das ist ja,
ja, das ist spannend.
Eine ganz Besonderheit an der Stelle. Das ist mir ja sonst gewohnt, dass das gar nicht geht. In der Stelle haben wir es tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Das ist eine einmalige Sache, die man ansonsten gar nicht antreffen würde. Rückstellungen gäbe es natürlich auf keinen Fall in der Einnahmenüberschussrechnung. Aber diese Rücklage ganz speziell ein Gestaltungsinstrument auch für den Einnahmenüberschussrechner.
Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist klar, wir versteuern ja dann diese stille Reserve in dem Moment nicht, weil ja die AFA-Bemessungsgrundlage dann ja gesenkt wird an der Stelle. Aber dadurch haben wir auch deutlich weniger AFA. Also wir versteuern ja erstmal etwas nicht und sparen dadurch Steuern, aber mittelfristig schreiben wir dann auch weniger ab.
Das ist klar, das muss man natürlich hinnehmen, wobei bei Grundstücken alleine, das war ja schon mein Hinweis, da haben wir ja sowieso keine Abschreibung, aber beim Gebäude ganz klar, wir haben weniger abzuschreiben. Das ist die Folge des Ganzen.
Dann kommen wir zum dritten Beispiel noch in dem Zusammenhang, das mir einfällt, ist, dass wir nicht nur ein neues schaffen auf ein vorhandenes, sondern wir können ja sogar sagen, wir übertragen diesen Gewinn aus der stillen Reserve auf zukünftige Wirtschaftsgüter.
Genau, das ist ja eigentlich das Thema, dass wir sagen, wir wollen da mal vielleicht was anschaffen, aber das ist noch gar nicht sicher. Und so parken wir das erst in dieser Rücklage ein. Ja, und jetzt ist wichtig, wie lange habe ich Zeit? Das ist natürlich für den Gestalter immer ganz wichtig. Hier beginnt nun eine Zeitphase bei Grundstücken und Gebäuden von 4 Jahren. Und so muss man sich überlegen, schafft man wirklich innerhalb dieser 4 Jahre an? Würde man ein neues Gebäude errichten, neue Räumlichkeiten schaffen, dann würde sich diese Frist auf 6 Jahre sogar verlängern. Ja, und wenn es denn dann so weit gekommen ist, dann löst man die Rücklage auf. Ja, und dann werden eben die Anschaffungsherstellungskosten gekürzt um die Höhe der Rücklage.
Dann habe ich jetzt noch die nächste, die klingt richtig kurios bei dem, was wir die ganze Zeit jetzt besprochen haben, ist, dass ich tatsächlich diese Rücklage auch ohne Neuinvestition einfach bilden könnte.
Das ist ein reines Gestaltungsinstrument. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Man schiebt den Gewinn nach vorne. Und das gibt es in anderen Möglichkeiten eben nicht mehr. Man hat wirklich die Möglichkeit, den Gewinn nach vorne zu schieben. Und wenn man dann eben doch nicht anschafft, wenn es nicht zum Grundstück, Gebäude kommt, dann muss man die Rücklage auflösen. Aber dadurch habe ich den Gewinn wirklich in ein Jahr geschoben, das vor allen Dingen oder in vielen Fällen einfach besser gefällt.
Ja, das heißt, wir haben ja auch eine Art Stundungseffekt, würde ich ja fast schon behaupten.
Ja.
Dass ich dann einfach sage, ich zahle es nicht jetzt, weil ich weiß, in 2 Jahren wird ein sehr schwieriges Jahr und dann habe ich wenig Gewinn und dann mache ich es da. Man darf aber natürlich nicht vergessen, das lässt sich das Finanzamt doch in gewisser Weise zahlen. Ich denke da an die Stundungszinsen und ähnliches.
Kannst du dir vorstellen. Ja, kannst du dir vorstellen. Wer nicht anschafft, muss eine sogenannte Verzinsung vornehmen. Das ist aber gar keine Verzinsung. Man erhöht den Gewinn. Und zwar um 6% pro Jahr, in dem diese Rücklage bestanden hat. Und so nimmt man 6% der Rücklage wieder in den Gewinn auf. Wenn es natürlich ein Verlustjahr wäre, umso besser, denn dann sieht man ja diesen Gewinnzuschlag auch nicht großartig. Aber ansonsten, natürlich ganz klar, lässt sich die Finanzverwaltung das auch bezahlen mit einer Art Zinsgewinnerhöhung im Jahr der Auflösung.
Das heißt, ich brauche schon so ein bisschen auch eine Glaskugel, um einfach besser wissen zu können, was passiert denn in Zukunft, ob sich dieser Vorgang eben lohnt oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die im Raum steht.
Also auf jeden Fall würde ich drüber nachdenken. Und man sieht ja auch schon, man muss dieses Gestaltungsinstrument ja sogar empfehlen. Es ist einfach so, in einem anderen Jahr gefällt uns vielleicht diese Gewinne oder gefallen uns diese Gewinne viel, viel besser. Und wenn dann noch der Gewinnzuschlag dazu kommt, naja, dann ist eben einfach nachzuschauen, wie ist denn das steuerlich in diesem betreffenden Jahr. Man kann natürlich nie hell sehen, das ist vollkommen klar, ob es immer für jeden die richtige Lösung war. Na, das muss oder sollte der Mandant immer selber entscheiden.
Dann kommen wir zum 5. Fall. Und der wird jetzt schon ein bisschen komplexer, wage ich zu behaupten. Nämlich, was ist bei einem Anteilsverkauf an Kapitalgesellschaften, wenn ich da letztendlich dann die stillen Reserve hinparke?
Also auch da ist diese Rücklage möglich. Ich darf für den Anteilsverkauf wirklich eine Rücklage bilden. Hier gibt es aber eine Obergrenze, die wurde übrigens neulich erhöht. Da waren immer 500.000 Euro unsere Obergrenze für den Gewinn aus dem Verkauf. Ja, wohlgemerkt der Gewinn. Und das ist jetzt sogar das Vierfache. Das Vierfache, also 2 Millionen geworden ab 2026. Und so haben wir natürlich schon entsprechend Potenzial. Der Gewinn muss eben auch hier nicht versteuert werden und könnte wieder übertragen werden auf Neuanschaffungen. Aber da gibt es jetzt einige weitere Möglichkeiten.
Ja, genau. Also wir können den Gewinn tatsächlich übertragen auf neue Anteile an den Kapitalgesellschaften, aber auch auf neu angeschaffte Gebäude, natürlich nicht den Grund und Boden, und auch auf abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Also es ist ja wirklich so, dass wir hier ein bisschen Auswahl haben. Und hier reduziert sich der übertragende Gewinn wegen des Teileinkünfteverfahrens aber wohl auf 60%.
Genau, das ist halt die Quintessenz aus dem Ganzen im Kapitalbereich, im Anteilsverkauf, so muss ich besser sagen, bei diesen Kapitalanteilen. Da haben wir immer das Teileinkünfteverfahren. Das heißt, 60% sind steuerpflichtig, 40% sind steuerfrei. Und das bezieht sich dann auch auf diese Rücklage. Eins ist klar, da kann man dann natürlich nicht 100% einbringen.
Sehr gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, den 6b ausführlichst einmal durchgekaut und jetzt auch eben...
Unbedingt dran denken.
Auf jeden Fall. Und lass uns doch noch über einen anderen Klassiker, den auch eben die Gewinnermittler und Bilanzierer gleichermaßen ja nutzen können und den wir immer wieder im Kopf haben, ist natürlich der Investitionsabzugsbetrag nach 7g ESTG.
Also für mich ist es immer die beste Möglichkeit, wirklich den Gewinn zu beeinflussen, denn seit einigen Jahren muss ich noch nicht mal dem Finanzamt erzählen, was ich wirklich anschaffen will und kann trotzdem zumindest 50% der Anschaffungskosten bereits gewinnwirksam als Investition abziehen, in Anführungszeichen. Und so ist es eines der schönsten Dinge überhaupt, wenn natürlich wieder bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Aber ich bin hier überhaupt nicht gebunden. Man sollte natürlich schon dem Mandanten immer mitteilen, was willst du denn da später kaufen? Denn das Problem, was wir beim 7G haben, kommt es nicht zur Anschaffung, kommt es zur Rückgängigmachung, und zwar im Jahr, in dem wir den IAB abgezogen haben. Das unterscheidet sich also ganz wesentlich von der Rücklage 6b, 6c. ganz andere Lösung.
Und was auch nochmal wichtig ist, insbesondere wenn ich an den Gewinnermittler eben auch denke, ist, dass der IAB ja außerhalb der Gewinnermittlung stattfindet und eben grundsätzlich da eben auch gesondert steuerlich im Abzug zum Gelten kommt. Da gibt es ja extra auch Zeilen für in den Formularen. Das müssen wir tatsächlich separat führen und pflegen.
Ja, was vielleicht ein Argument ist, diese 7G würde zum Beispiel, dieser Investitionsabzugsbetrag, bei der Ermittlung der Buchführungsgrenzen keine Rolle spielen, weil er eben außerhalb der Gewinnermittlung stattfindet. Und darum muss man den schon immer als ein bisschen besonders ansehen. Aber wichtig ist, der steuerliche Gewinn reduziert sich.
Was sind denn so die klassischen 4 Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wenn ich jetzt an den IAB denke?
Ja, als erstes muss ich natürlich überlegen, ich sollte irgendwie was anschaffen. Das ist mal das Erste, wobei ich dem Finanzamt nicht mehr erzähle, was es sein soll und wie viel es sein soll. Auch das erfährt die Finanzverwaltung nicht mehr. Man zieht also nur noch einen Betrag X ab. Ja, 10.000, 20.000, 1.000, alles wäre möglich an der Stelle. Ja, und dann muss ich aber anschaffen, zumindest überlegen, es muss ein bewegliches wirtschaftsgutes Anlagevermögen sein. Ja, beweglich muss es sein, im Anlagevermögen muss es sein. Es kann aber neu sein und auch gebraucht. Das wäre keine dieser Voraussetzungen.
Sehr gut, dann sollte es natürlich auch betrieblich genutzt werden. Ich glaube, das steht irgendwie außer
Frage.
Wir das natürlich haben müssen, nur Vollständigkeit halber erwähnt, dass wir das nicht vergessen.
Aber sogar 90%, das ist ja das Problem. Viele denken ja gleich mal bewegliche Wirtschaftsgüter. Ach, dann nehme ich doch meinen PKW. Habe ja sowieso vor, den PKW anzuschaffen. Ja, aber dann kommen diese 90% und die können dann tödlich sein für das Gestaltungsinstrument. Denn die muss ich bei einem PKW sogar mit einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch nachweisen. Würde ich also jetzt die 1%-Methode nehmen, falle ich raus. Und der Investitionsabzugsbetrag, sei auch noch so schön gestaltet, wird wieder rückgängig gemacht. Also PKW ist immer ganz vorsichtig. Wer ist der PKW des Arbeitnehmers? Na, dann ist es wunderbar, denn der PKW des Arbeitnehmers ist immer 100% betriebliches Vermögen. Also da wären die Voraussetzungen immer voll und ganz erfüllt.
Was natürlich auch wichtig ist, die Höhe des IABs. Also da ist ja auch ein Limit drin. Der darf ja in der Summe nicht die 200.000 Euro übersteigen.
Ja, ich darf nicht mehr als 200.000 Euro vornehmen an Abzugsbeträgen. Und ja, das muss man auch immer verfolgen, wenn man wieder auflöst, wenn man wieder neue Wirtschaftsgüter oder neue IABs dazu nimmt. Also mehr als 200.000 gibt es einfach nicht. Und man sollte sich diese 200.000 auch wirklich sehr gut merken, denn das muss ich immer beim Gewinn mehr oder weniger beobachten. Der Gewinn muss stimmen, auch da darf ich nicht über 200.000 Euro hinauskommen. Ansonsten gibt es eben leider diese Gestaltung nicht.
Und ich hatte es vorhin schon so ansatzweise erwähnt, es gibt extra Zeilen im Formular. Natürlich muss man auch die Finanzverwaltung über den 7G informieren und das eben wirklich durch saubere Datenübermittlung an der Stelle, dass die vorhanden sind. Und das kann man nicht einfach so im stillen Kämmerlein machen.
Nein, das ist seit ein paar Jahren eben auch verpflichtend. Ich muss die Finanzverwaltung elektronisch informieren. Also elektronische Übermittlung ist Pflicht. Das gilt für den Investitionsabzugsbetrag. Das gilt für die Auflösung, also wieder Hinzurechnung. Und das gilt übrigens komplett auch für die Sonderabschreibung. Alles muss auf elektronischem Weg ans Finanzamt weitergeleitet werden. Man macht das natürlich im Formular EÜR oder man macht das eben über die E-Bilanz. Auch für die E-Bilanz heißt es elektronische Bilanz. Ich muss das gesondert ans Finanzamt weitergeben.
Dann haben wir ihn jetzt ja gebildet, wir haben den Gewinn gesenkt. Die nächste Stufe wäre idealerweise, ihn aufzulösen. Was gibt es da zu beachten oder wie ist da der Vorgang idealerweise?
Zunächst müssen wir diese 3 Jahre beachten. Also 3 Jahre habe ich Zeit zu investieren. Das Jahr des Abzugs wird hier nicht mitgerechnet. Also 3 Folgejahre. Ja, und dann muss ich natürlich Entscheidungen treffen, für welche Wirtschaftsgüter soll denn nun dieser IAB geeignet sein? Ja, und dann löse ich den auf. Im Jahr der Anschaffung, mehr oder weniger, habe ich freie Wahl. Im Jahr der Anschaffung löse ich auf. Tja, und das war's dann erstmal. Man könnte jetzt aber noch weitergehen in die Gestaltung, denn jetzt dürfen die Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts gekürzt werden. Mit allen Konsequenzen.
Richtig. Und zwar kürzen wir ja bis zu maximal 50%.
In Höhe des IABs, klar.
Wird das dann gekürzt und dadurch haben wir halt ein weniger, in Anführungsstrichen, Abschreibungen, die wir haben können. Allerdings gibt es ja da auch wieder die Sonderabschreibung zum 7b, womit wir ja im Jahr der Anschaffung auch wieder mehr abschreiben können.
Ja, also das ist klar. Wir müssen uns entscheiden, will ich wirklich die Anschaffungskosten kürzen? Ist, wie gesagt, ein Wahlrecht. Muss ich nicht unbedingt machen. Aber wenn ich kürze, dann habe ich natürlich den Ausgleich für die Hinzurechnung des IABs, aber gleichzeitig auch weniger Abschreibepotenzial. Und das gilt jetzt für alle Abschreibungen, für wirklich alle Abschreibungen. Ja, aber jetzt nochmal zur Sonderabschreibung nach 7G. Die muss natürlich erstmal wieder alle Voraussetzungen erfüllen. 90% betriebliche Nutzung im Jahr der Anschaffung und im Folgejahr. Wir brauchen auch hier die Gewinngrenze mit 200.000 Euro. Übrigens dieses Mal im Vorjahr. Das ist ganz spannend. Beim IAB ist es das laufende Jahr, aber bei der Sonderabschreibung muss der Gewinn des Vorjahres passend sein. Ja, und dann darf ich eben diese Sonderabschreibung vornehmen. Übrigens auch sehr hoch. Früher hatten wir mal 20%. Heute ist es das Doppelte geworden, 40% Sonderabschreibung und das zusätzlich zur normalen Abschreibung linear oder wenn es gerade passt, auch degressiv.
Sehr gut. Dann bleibt ja eigentlich jetzt nur noch der Punkt offen, was, wenn doch gar nicht mehr angeschafft wird. Wir haben es ja vorhin schon kurz skizziert. Was passiert, wenn eben tatsächlich ein IAB rückgängig gemacht werden muss nach den 3 Jahren?
Ah, das ist nicht so schön. Die Rückgängigmachung, das ist etwas, das sollte man natürlich, wenn es geht, vermeiden. Also auch wenn man nicht in voller Höhe anschafft. Das, was nicht angeschafft wurde, das, was aber gewinnwirksam abgezogen wurde, wird im Jahr des Abzugs wieder korrigiert. Da wird also dieses alte Jahr wieder aufgerollt. Das macht die Finanzverwaltung, da gibt es auch entsprechende Vorschriften. Ja, und dann wird ein neuer Steuerbescheid erstellt. Mit diesem neuen Steuerbescheid wird dann eben wieder ein Ergebnis serviert ohne Investitionsabzugsbetrag. Und da kommen jetzt wirklich noch einige Dinge dazu, nämlich vor allen Dingen der Zinslauf. Hier haben wir echte Zinsen zu bezahlen. Nach 15 Monaten, das ist der freibleibende Zinszeitraum, nach 15 Monaten zahlt man 0,15% und das sind aktuell 1,8% im Jahr. Na gut, muss man sich überlegen, was zahle ich bei der Bank? Ja, was zahle ich bei der Bank? Vielleicht war es ja dann doch ein spannendes Darlehen, was man sich über 3 Jahre verschafft hat. Muss man im Einzelfall klären.
Kann wirklich spannend sein hinsichtlich der Liquidität, einfach so zu sagen, ich spare mir ein bisschen die Steuerlast ja. Und dann muss ich halt 3 Jahre später die kleine Steuerersparnis, was ich mir dadurch erwirtschaftet habe, wieder zurückzahlen und dann eben nur die Zinsen, anstatt bei der Bank mir das Geld zu holen.
Ja, weil es war ja mal, die Zinsen waren ja mal bei 0,5%, also 6% im Jahr. Und da war das natürlich schon, ich sag mal, etwas stärker zu überlegen. Aber jetzt bei diesen 1,8%, so einen frei bleibenden Kredit, naja, ich weiß gar nicht, ob er nicht bei der Finanzverwaltung günstiger ist.
Anekdote am Rand zu den 6%, das gab es ja im umgekehrten Fall ja auch, dass man dann, die wussten, sie kriegen eine hohe Steuererstattung, bewusst lange gewartet haben mit der Abgabe, um letztendlich dann auch so sogar Geld zu verdienen mit der Abgabe der Steuererklärung.
Ja, da gab es ja die ganz Schlauen, die dann voraus bezahlt haben, um diese 6% zu kassieren. Aber da ist die Finanzverwaltung schnell auf die Schliche gekommen. Die haben das dann gar nicht mehr mitgemacht.
Und mit dieser schönen Anekdote bedanke ich mich bei dir, Anita, für diesen spannenden Talk, dass wir einfach nochmal wirklich gelernt haben, dass wir wirklich auch mit ein paar Buchungssätzen und einer vernünftigen Mandantenberatung viel auch gestalten können, wenn es wirklich in die FIBO, in den Abschluss geht. Und dass es beide was davon haben, die Bilanzierer wie die Gewinnermittler.
Ja, ich glaube, da kann man schon was Gutes damit anstellen. Ausgenommen mal diese Rechnungsabgrenzung, da sind wir in der Bilanz. Aber gerade 7G, also Investitionsabzugsbetrag oder eben die Rücklage, das sollte man auf keinen Fall übersehen, aus meiner Sicht.
Und wenn Ihnen diese Folge sowie andere Folgen von uns gefallen haben, freuen wir uns sehr über einen positiven Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung in dem Portal Ihrer Bank. Vielen Dank.
Servus Kevin, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.